Hallo.
Wir sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Staffel von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Ja, Tanja, ziemlich verspätet, ne? Wir wollten ja eigentlich schon vor 3 oder 4 Wochen neu durchstarten.
Ja, das war eine unfreiwillig lange Pause.
Ja, und zwar, es riecht hier auch noch so nach neuer Farbe. Wir hatten hier im Raum einen Wasserschaden und konnten den nicht nutzen. Und aus dem Grunde mussten wir leider unsere neue Staffel so ein bisschen nach hinten verschieben.
Ja, wir freuen uns aber, dass ihr jetzt dabei seid.
Ja, Tanja, wir hatten ja auch gesagt, wir wollen uns ein neues Motto ausdenken für unsere Zwischenfälle.
Ja.
Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir das halt Freestyle machen. Das heißt, wir haben kein festes Motto. Also es kann sein, dass du dann mal mit einem ungelösten Fall kommst oder auch mal mit einem gelösten Fall oder halt mit was ganz anderem.
Ja.
So haben wir uns geeinigt und wir haben auch so ein paar Anregungen von unseren HörerInnen bekommen, die eigentlich dasselbe uns empfohlen haben. Und das machen wir jetzt einfach mal in dieser Staffel.
Ja, und das freut mich auch, weil es gibt ja so oft so interessante Fälle, auch gerade ungelöste Fälle, muss ich sagen,
ja,
die ich dann bisher nicht nehmen konnte. Also ich bin gespannt, was diese Staffel so mit sich bringt.
Ja, wobei ich immer so bei diesen ungelösten Fällen, da ist man ja manchmal immer wirklich sehr neugierig, was denn da eigentlich war.
Das, ne? Stimmt, das ist, ja.
Ja gut, aber vielleicht können wir das ein oder andere lösen. Dazu auch nochmal was. In der Vergangenheit von meinen Fällen hat sich da leider auch noch nichts getan.
Bei mir auch nicht.
Auch noch nicht?
Nee.
Gut. Dann, ich habe heute etwas länger. Hast heute was Kürzeres?
Ja, ich habe 2 ungelöste Fälle.
Gut, dann fang doch einfach mal mit einem an.
Das mache ich. Und zwar einer ist ganz, ganz kurz. Aber ich wollte trotzdem die Gelegenheit nutzen, den hier zu erzählen, weil ich den... Ich weiß nicht, das hat mich einfach berührt.
Dann erzähl ihn doch mal.
Und zwar geht es darum, dass zwischen 1976 und 1977 ganz viele Kinder entführt wurden. Die wurden umgebracht und nachdem sie umgebracht wurden, wurde ihnen immer frische Kleidung angezogen und alles, was sie an dem Tag, wo sie entführt wurden, mit sich hatten, hat man auch bei ihnen belassen. Und dann wurden die immer an so sehr auffälligen Orten abgelegt, die Leichen. Beispielsweise gegenüber von einer Polizeiwache oder so. Also
man sollte die finden.
Man sollte die finden und der Mörder hat offensichtlich so ein bisschen in Anführungsstrichen damit gespielt. Und warum ich darauf gekommen bin, war eine Besonderheit bei diesen Entführungen und Morden. Und zwar wurde eine Mutter interviewt fürs Fernsehen. Eine Mutter eines entführten Kindes. Und die war völlig verzweifelt und hat im Fernsehen den Mörder oder den Entführer angebettelt, ihr Kind wieder freizulassen und hat unter anderem gesagt, dass wenn ihr Sohn wieder zurückkommt, sie gemeinsam zu KFC essen gehen und dass sie sich so darauf freut, diesen Moment dann wieder mit ihrem Kind zu genießen.
Mhm.
Ein paar Tage später wurde dieser Junge wieder an einer prominenten Stelle gefunden, mit frischer Kleidung und mit all seinen Habseligkeiten, die er an dem Tag der Entführung bei sich hatte. Und die Autopsie hat ergeben, dass sein letztes Essen KFC war.
Krass. Dann muss jetzt der Entführer
ja
gesehen haben.
Genau, die Person hat das gesehen und hat dann diesem Kind dieses KFC-Essen gegeben. Ne? Das fand ich so berührend. Und bis heute, und das ist ein Fall aus den 70ern, weiß man nicht, wer diese Entführung und Morde begangen hat.
Warum vor allen Dingen auch.
Ja,
ne?
Und warum. Ja. Und es hat irgendwann angefangen und einfach wieder aufgehört. Und es ist unaufgeklärt.
Ja, Tanja, und genau das ist das. Da will man doch eigentlich immer wissen, warum das passiert ist.
Ja. Und was ich so schlimm finde, meistens, wenn es aus den 70ern ist oder so, dann kann man ja auch nicht damit rechnen, dass das noch aufgeklärt wird.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wobei manche Fälle werden auch nach 30 Jahren
das
aufgeklärt.
Das stimmt, ja.
Ja, Tanja, wenn ich das so mit der Mutter gehört habe, bei meinem Täter mussten die Eltern der toten Kinder, die ich jetzt hier gleich habe, auch ganz schön viel Leid tragen. Mhm. Mein Täter wurde im August 1962 als Inzestkind des Vaters mit seiner älteren Schwester geboren. In einer Vorstadt von Tokio mit dem Namen Öme und heißt Tsutomu Miyazaki. Und er wurde später bekannt auch als Dracula oder der Otaku-Mörder. Und dieses Otaku, das kann man hier so als Nerd vergleichen. Also jemand, der seine Sache mit großer Leidenschaft verfolgt. In diesem Fall waren es Morde. Tsutomu wurde mit einem Handicap geboren, denn er hatte zwei komplett verdrehte Hände und ein versteiftes Handgelenk. Das führte natürlich dazu, dass er wenig bis keine Freunde hatte und in der Schule auch gehänselt wurde. Und ich finde schon, gerade Kinder können in dieser Zeit sehr grausam sein.
Ja, und wahrscheinlich ja nicht nur wegen körperlichen Einschränkungen, sondern ich kann mir auch vorstellen, das wird ja auch bekannt gewesen sein, dass er aus Inzest entstanden ist.
Man weiß es nicht. Mhm. Aber trotz seiner Einschränkungen hatte er sich viel vorgenommen und wollte nach der Schule studieren und später Lehrer werden. Mhm. Dieser Traum zerplatzte recht früh, denn seine Leistungen wurden immer schlechter und er konnte somit nicht mehr die Elite-Uni besuchen, um Lehrer zu werden, sondern besuchte die örtliche Uni und erlernte das Handwerk eines Fototechnikers. Und in seiner sozial distanzierten Zeit begann er dann auch so Mangas zu zeichnen, also japanische Comics sind das ja eigentlich. Das war aber nicht so das Einzige, mit dem er sich beschäftigte. Er fotografierte auch Tischtennisspielerinnen auf dem Campus, gerne so den Schritt. Und sah sich auch viel pornografische Zeitungen an, wie auch bei den japanischen Pornos. Da werden immer so die, ich sag mal so den Akt und auch bei den Fotos, das wird immer so verpixelt dargestellt. Und deswegen gab es ihm natürlich auch nicht so eine richtige Befriedigung und war auch ziemlich schnell langweilig für ihn. Und einen Ausweg fand er dann, er schaute sogenannte Lolicon-Mangas. Und das sind so schon Charaktere, die auch häufig erotische Situationen zeigten. Gut, aber vielleicht lässt diese Art schon erahnen, wo seine sexuelle Vorstellung hingehen. Nach dem Tod seines Großvaters hat sich Tsutomu schlagartig verändert. Das war im Jahr 1988, da muss er so 26 gewesen sein. Er fing an, seine jüngeren Schwestern beim Duschen zu beobachten und dabei auch zu onanieren. Seine Mutter, die hat ihn auch öfter dabei erwischt und dann erhob er auch die Hand gegen sie. Ein Teil finde ich auch schon heftig. Er hat von seinem Großvater die Asche gegessen, weil er sich ihm gegenüber näher fühlen wollte.
Oh Gott.
Und nun, Tanja, kommen wir mal zu seiner Mordserie, die kurz nach seinem 26. Geburtstag begann, also von 1988 bis zu 1989. Seine Opfer waren alle sehr jung. Ansonsten waren sie rein Zufallsopfer. Zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, muss man hier leider sagen. Sein erstes Opfer war gerade mal 4 Jahre alt. Es fängt jetzt auch gleich recht verstörend an. Er verschleppte sein Opfer in die Wälder in der Nähe seiner Heimat. Und hier vergewaltigte er die 4-Jährige. Dann erwürgte er sie. Er hatte sie dann in den Hügeln da vergraben und versteckt. Und nach kurzer Zeit kehrte er nochmal zu seinem Opfer zurück und trennte die Hände und Füße ab und verwahrte diese dann in seinem Kühlschrank. So viel kann ich schon mal sagen, er wurde später verhaftet und die Gliedmaßen befanden sich immer noch im Kühlschrank. Und dann kehrte er ein weiteres Mal an den Ort zurück, zur Leiche, und verbrannte sie dann in einem Ofen. Die überbliebenen Knochen zermahlte er und einige Zähne tat er mit dem Knochenmehl in einem Pappkarton. Darin Fotos, die er von der Kleidung gemacht hatte. Zu guter Letzt eine Postkarte mit dem Namen des Opfers und Worte wie Beweise, Knochen, Marie. Diesen Karton stellte er dann vor der Wohnungstür der Eltern ab. Ist das nicht heftig?
Ja.
Sein zweites Opfer war 7 Jahre und außer einem Finger von ihr, der gefunden wurde, wiederum in dem Kühlschrank, gibt es dazu keine weiteren Details. Das dritte Opfer war wieder 4 Jahre. Er lockte sie in sein Auto. Hier musste sie sich ausziehen. Und bevor er sie tötete, machte er Fotos von ihr und verging sich an ihr, nachdem sie bereits verstorben war. Er hatte auch einen großen Spaß daran, die Eltern der Opfer zu terrorisieren. In diesem Fall, der 7-Jährigen, packte er wieder einen Karton mit Gegenständen, die auf den Tod des Mädchens stießen. Eine Postkarte lag anbei mit den Worten: Erika, kalt, Husten, Kehle, Ruhe, Tod. Das musst du dir mal vorstellen, das finden die Eltern.
Ja, weil wie viel Spaß er daran hatte, die noch zu quälen.
Ja, und der 7-Jährigen trennte er übrigens auch die Hände ab und sog das Blut aus den Händen. Und deshalb hat er auch den Spitznamen Dracula oder Vampir von der hiesigen Presse da erhalten. Und sein letztes Opfer hat er zerteilt und hat Teile der Leiche gegessen und andere Einzelteile rund um seines Wohnorts verteilt. Und hier erhielten die Eltern einen Brief, was er im Einzelnen mit der Tochter getan hat und wie er sie getötet hat. Alle Familien wurden übrigens auch öfters von Tsutomu angerufen und telefonisch gequält. Aber auf Gespräche ließ er sich überhaupt nicht ein. Dann hat er aufgelegt. Das hat er so lange gemacht, bis die dann auch nichts mehr gesagt haben, einfach nur zugehört. Mhm. Und dann gab es bei seinem letzten Opfer, Gott sei Dank muss man sagen, einen aufmerksamen Vater. Denn der Vater, der wartete vor der Grundschule an der Straße auf seine Tochter. Die musste aber durch so ein ganz kleines Waldstück. Mhm. Und kurz vor der Straße hat Tsutomu sie abgefangen und in ein Gebüsch gezerrt. Mit der Absicht, sie zu vergewaltigen. Und dem Vater, dem hat es so lange gedauert, bis die Tochter dann kam. Und er ist dann halt in dieses Waldstück gegangen und hat sie dann auch gefunden.
Ein Glück.
Schreiend. Und Tsutomu ist halbnackt weggelaufen. Aber Tanja, es ist ja immer so, Täter kehren ja immer wieder zurück an ihren Tatort. Mhm. So ist es ja ganz oft. Und auch in diesem Fall. Denn er musste ja noch sein geparktes Auto holen und dabei wurde er verhaftet. Dank der Aussage und der Hilfe des Vaters, der ihn identifizieren konnte. Dann gab es eine Hausdurchsuchung. Dabei wurden Dutzende Kinderpornos sichergestellt. Und du musst dir vorstellen, in der Zeit waren diese Art von Pornos ganz legal in Japan. Kinderpornografie.
Legal?
Legal, ja. Haufenweise Horror- und Splatterfilme wurden gefunden und auch ganz normale Filme. Und in diesen normalen Filmen waren Teile von Fotos und Filmaufnahmen seiner Opfer eingearbeitet. Krass, oder?
Ja, der war richtig organisiert.
Ja, und dann gab es noch eine Reihe von Horror, das ist so eine Horrorserie, ich weiß nicht, hast du da schon mal von gehört? Guinea Pig?
Nee.
Das sind so 5 Teile und da habe ich auch mal den ersten Teil gesehen. Und da muss ich sagen, da werden ja Menschen gequält. Und das ist so echt, dass man wirklich in den 80ern war das, dass man da gedacht hat, dass sie wirklich umgebracht worden sind. Und es gibt heute sogar noch Leute, die das nicht glauben, dass es nicht echt war. Und da gibt es einen Teil, das war der zweite Teil, der hieß, oder der heißt Flowers of Flesh and Blood. Und daher könnte Tsutomu sogar die Vorlage einer seiner Tat hergeholt haben. Mhm. Der Prozess dauerte sage und schreibe 7 Jahre. Anfangs kam er in die Psychiatrie, später jedoch wurde aufgrund psychiatrischer Untersuchung festgestellt, dass er unter einer gewissen Schizophrenie litt, dennoch ihm aber bewusst war, was er da getan hat. Somit wurde er zum Tode durch den Strick verurteilt. 2006 wurde sein Gesuch auf Begnadigung vom obersten Gericht abgelehnt und letztendlich wurde er 2008 in Tokio gehängt. Ich wusste das gar nicht, dass die da noch eine Todesstrafe haben. Und sein Vater, der wollte übrigens die Kosten der Verteidigung nicht übernehmen und hat sich nach dem Urteil selbst getötet.
Oh, das hatten wir aber auch schon häufiger, ne? Bei unseren japanischen Fällen.
Ja, ich weiß es auch noch, wo die, bei dem einen Fall, wo der Junge doch im Gerichtssaal verhandelt wurde und wo der Vater doch vor dem Gerichtssaal saß.
Ja, das weiß ich auch noch. Ja. Muss ich auch gerade dran denken.
Ja, aber ist das nicht ein schlimmer Fall gewesen?
Ja.
Und das meine ich jetzt mit den Eltern, was die hier auch durchgemacht haben.
Ja.
Ne? Ist ja furchtbar. Ja, Tanja, das war mein Auftakt zur Staffel 8.
Ja, und ich nutze jetzt die Gelegenheit unserer neuen Staffel, einen Fall zu erzählen, der relativ kurz ist und den ich deswegen bisher nicht genommen habe. Aber ich finde den so heftig, dass der erzählt werden muss. Es gibt auch ganz, ganz wenig im Internet nur darüber zu finden. Das Ganze hat sich 1994 in Südafrika abgespielt, und zwar am 18. Dezember. Und es geht um die 27-jährige Alison Botha, die aus der Stadt Port Elizabeth kam. Und die hatte einen schönen Abend mit Freunden verbracht und ist nach Hause gekommen und hatte quasi nur so diesen kleinen Weg noch zu ihrer Haustür. 2 Männer haben ihr an ihrer Haustür aber aufgelauert. Also die haben sie vermutlich beobachtet, wie sie von ihrem Auto ausgestiegen ist und eben zur Haustür gelaufen ist, haben sie überwältigt und haben sie gezwungen, wieder zurück in ihr Auto zu gehen. Dann sind die 3 mit ihrem Auto zu einem abgelegenen Ort, etwas abseits von der Stadt, gefahren und haben sie dort auf brutalste Art und Weise vergewaltigt, dann mit 30 Messerstichen verletzt und als sie noch gelebt hat, ausgeweidet.
Oh Gott.
Und dass sie ausgeweidet haben, fand ich schon natürlich ganz, ganz grausam. Aber sie haben ihr dann die Kehle so tief durchgeschnitten, dass sie fast enthauptet war.
Ja,
also
sie wollten sich ganz sicher sein, dass sie tot ist. Ne?
Exakt, ihr Kopf hing wirklich nur noch so ganz knapp dran.
Ja.
Und am heftigsten an dieser Geschichte ist eben, dass die Allison überlebt hat.
Oh Gott, hat überlebt.
Die hat überlebt. Und die hat später erzählt, ich zitiere sie jetzt mal, alles, was ich sehen konnte, war ein Arm, der sich vor meinem Gesicht bewegte, links und rechts und links und rechts. Seine Bewegungen machten ein Geräusch, ein nasses Geräusch. Es war das Geräusch, wie mein Fleisch aufgeschlitzt wurde. Und sie hat beschrieben, dass sich das total unwirklich angefühlt hat und dass sie absolut keinen Schmerz verspürt hat.
Ja, das
in
ist
dem Moment.
Ja. Normalerweise hat der Körper ja auch so eine Schutzfunktion, dass man dann irgendwie ohnmächtig wird, wenn das
ja,
ist
oder
so.
Ne? Aber das hat mich auch überrascht.
Scheinbar nicht funktioniert.
Vielleicht war sie ja auch zwischendrin kurz ohnmächtig.
Ja.
Die beiden Männer sind auf jeden Fall dann abgehauen. Die dachten natürlich, sie haben ihr die Kehle durchschnitzt, sie haben sie ausgeweidet. Sie haben darüber hinaus sie ja 30 Mal mit dem Messer verletzt.
Ist sie denn eigentlich wieder, wenn ich dich mal unterbrechen darf, vollständig wieder hergestellt worden?
Ja, sie ist körperlich genesen.
Das meine ich, ja.
Ja.
Also nicht, kann ja sein, dass man mal das Rückenmark trifft oder so. Gerade
sie ist körperlich wieder genesen.
Ja.
Und die sind also dann abgehauen, die beiden Männer. Wenn ich mir das vorstelle, ne? Also deine Organe quellen ja aus deinem Bauch raus und dein Kopf hängt da wirklich nur noch ganz knapp irgendwie an deinem Hals. Und so hat sie sich aus dem Auto rausgequält, ist zur Straße und hat es geschafft, ein vorbeifahrendes Auto anzuhalten. Und diese Helfer haben sie dann ins Krankenhaus gebracht.
Dass die auch nicht verblutet ist, ne? Krass.
Ja, und also die Ärzte waren auch völlig perplex, dass sie überhaupt noch gelebt hat. Ne?
Ja.
Also das grenzt wirklich an ein Wunder.
Ja, aber auch von den Ärzten, ne, dass die das wieder hingekriegt haben.
Ja, absolut. Und sie hat dann eben natürlich mehrere Operationen gehabt. Und nachdem dann sie körperlich einigermaßen genesen war, konnte sie eben so eine genaue Beschreibung der Täter geben, dass die Polizei diese beiden Männer gefunden hat und sie selbstverständlich identifizieren konnte. Und beide wegen Entführung, Vergewaltigung und versuchten Mordes angeklagt und auch für schuldig befunden wurden. Und ungefähr ein halbes Jahr nach dem Überfall wurden beide zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.
Das finde ich immer eine gute Strafe. Für einen versuchten Mord.
Für einen versuchten Mord, ja. Vor allen Dingen, weil man ja immer bedenken muss, das Opfer leidet ein Leben lang.
Ja, klar.
Weil körperlich ist sie genesen, aber mental ist das natürlich, ja, das wird sie nie ganz verarbeiten können.
Nee.
Ne? Das muss man auch sehen.
Ja, Tanja, das war ja nochmal zum Abschluss nochmal richtig heftige Geschichte.
Ja, finde ich auch. Und sie hat auch ein Buch geschrieben und ist mittlerweile in der Opferhilfe tätig. Mhm. Also sie hat diese Tat bestimmt ihr ganzes Leben.
Ja, Tanja, dann sind wir schon wieder vorbei. Also wir haben jetzt so lange gebraucht, bis wir die neue Staffel eröffnet haben und jetzt sind wir schon wieder am Ende der ersten Folge, muss man ja sagen. Dann freuen wir uns, wir sind jetzt wieder regelmäßig da, nächste Woche mit einer neuen Folge und wir bleiben auch weiterhin kostenfrei. Allerdings werden ältere Staffeln wieder exklusiv nur bei Podimo zu hören sein. Deswegen, wenn ihr die ein oder andere Folge noch nicht gehört habt, vielleicht nochmal reinhören. Und dann sagen wir bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, Crime Up Your Life.